Gut, wir beginnen wieder mit der Klasse 2 nach der Pause und es beginnt mit einer Frage zum Bodhisattvas, zum Weg des Bodhisattvas, Bodhisattva Way of Life, die Art und Weise des Bodhisattvas zu leben von Master Shantideva. Und der Fragesteller sagt, das ist mit Sicherheit eines der besten Buchs über Buddhismus und könntest du, Geshe Michael, dazu Stellung nehmen, wie du dieses Buch siehst und was es für eine Bedeutung hat? Und Geshe Michael antwortet, normalerweise, wenn wir über das Buch Bodhisattva's Way of Life, der Weg zum Leben als Bodhisattva, dann denken wir über das Buch als ein Buch zum Thema Mitleidenschaft, wie ich das nenne, nicht Mitleid, sondern Mitleidenschaft. Compassion. Und wir denken, dass es damit zu tun hat, wie wir uns mit anderen austauschen. So sehen wir das Buch. Aber die Erschaffer des Kanons, des Tangier, die haben sich entschieden, das Buch in die Madhyamika, in den Madhyamika-Teil zu legen. Also das bedeutet, dass sie das ein ganz, ganz entscheidendes Buch zum Thema Leerheit sehen. Wir sehen den Bodhisattva Ways of Life als ein Buch zu Mitleidenschaft, also zu Compassion oder das in diese Richtung. Und das ist es. Es ist das größte Buch zu dem Thema auch. Aber ich glaube, wenn du Babonka Rinpoche fragen würdest, was denkst du über das Buch Bodhisattva's Guide, The Guide to Bodhisattva's Way of Life, von Master Shantideva, dann würde Babonka Rinpoche sagen, das ist ein Lamrim. Er würde es wahrscheinlich als Lamrim sehen, weil es geht durch die sechs Perfektionen und es behandelt auch den Weg, wie ein Bodhisattva leben sollte. Und es ist eine der besten Präsentationen zum Thema Leerheit aus der antiken Zeit. Und daher würde Bambonka Rinpoche sagen, das ist eine Quelle für Lamrim. Und irgendwo hier im Text kommt dann, dass Chetsun Kapa sagt, erzählt mir nichts vom Lamrim aus Tibet. Das möchte ich nicht mehr hören, weil das eine Tradition und eine Überlieferung aus Tibet ist, von Lord Buddha direkt. Ich würde also daher sagen, dass Sie auf die Frage, die Bitte um Stellungnahme zum Bodhisattva's Way of Life von Master Shantideva sagen werden, dass es ein Lamrim-Buch ist und ein großartiges Buch. Es gibt für jedes Buch eine bestimmte Zeit in der Geschichte, für die es die Menschen in der Zeit, in der die leben, besonders anspricht. Und nachdem unser Lehrer und der Lehrer unseres Lehrers und der Lehrer unseres Lehrers Lehrers dieses Buch gesprochen haben, ist für mich diese, glaube ich, dass diese Version des Lamrims, die wir hier jetzt vortragen, für uns besonders geeignet ist. Aber die sind alle das Gleiche, die behandeln alle dasselbe. Ich habe eine Frage zum letzten Kurs hier. Geshe Michael wiederholt die Frage noch einmal und sagt, die Frage handelt also um zwei sehr wichtige Werkzeuge, die wir in der Meditation verwenden, und bittet dann die Zuhörer, die folgenden Worte zu wiederholen. Temba und Sheshin. Und diese beiden beziehen sich auf zwei unterschiedliche Geisteszustände, die wir in der Meditation antreffen. Der Trick ist, dass die im Zeitraum von wenigen Sekunden im Geist passieren und vorkommen. Und da ist es sehr schwierig für den Geist festzustellen, haben wir es Sheshin oder Temba. Du kannst auf einem groben Level beobachten, wie du dich einfängst, indem du sozusagen beinahe einschläfst oder wegdriftest und wie du dich zurückholst. Aber wirklich diese zwei Geisteszustände Sheshin bedeutet, dass ein Teil deines Geistes deinen Meditationsgeist beobachtet, um zu merken, ob es ein Problem gibt. Die Funktion von Sheshin ist es, eine Alarmglocke zu läuten. Wenn der Geist vom Objekt weggedriftet ist, oder wenn der Geist die Stärke seiner Klarheit am Objekt verloren hat, dann läutet Sheshin einfach nur die Glocke und sagt, wir haben ein Problem hier. Wie nennt man das? Das ist so wie der Rauchmelder. Und der Rauchmelder sagt mir, da ist Rauch. Und der Rauch sagt, wir müssen das Feuer auslöschen. Und dann geht erst der Sprinkler an, wo das Wasser herauskommt und der das Wasser dann tatsächlich löscht. Das ist Jemba. Jemba bedeutet die Kapazität des Geistes, den Geist zurück zu dem Objekt der Meditation zu bringen. Und diese beiden passieren so rasch hintereinander, in einem so kurzen Zeitraum, dass sie beinahe nicht unterscheidbar sind. Dich selbst zu fangen und den Geist zurückzubringen, es ist wunderschön und es geht sehr, sehr rasch. Und wichtig ist, dass du zuerst sozusagen das theoretische Bild in deinen Geist bekommst. Ein Teil deines Geistes wird einfach sich nur beschweren und sagen, Hallo, du bist nicht am Objekt, du bist nicht mehr am Objekt der Meditation. Und dann ist er fertig mit seiner Arbeit. Der Teil des Geistes funktioniert nicht so, dass er den Geist zurückbringt. Dann kommt Jemba und Jemba sagt, ja stimmt, wir sind weg vom Objekt. Schau mal, dass wir zurückkommen. Und ich versuche dann immer zu sagen, versuch nicht, das gerade zum Objekt zurückzukommen. Der Geist geht zum Beispiel zur Frage, was gibt's heute am Abend zum Essen? Und wenn du gegen diese Kraft direkt ankämpfst, dann wird das nicht klappen. Lass es eine Zeit lang dort am Objekt sein und sagst, okay, wir denken über das Mittagabendessen nach. Gut, warum denkst du an das? Wie wäre es, wenn wir woanders essen würden? Ja, sehr gut. Und vielleicht, bis wir das machen, könnten wir dann vielleicht bis dorthin meditieren? Aber wenn du probierst, so zu machen, denk an nichts. Das klappt nicht so, sondern es ist besser, in einer Kurve den Geist in einer Kurve zum Objekt zurückzubringen, sozusagen. Und diese beiden Funktionen sind nicht vermischt. Sheshin bringt den Geist nicht zurück zum Objekt, es schlägt den Alarm an, und Jemba bringt dann den Geist zurück zum Objekt. Aber um die beiden zu erkennen, kann man mit einem Meditationsexperiment beginnen, zum Beispiel. Du beginnst zu meditieren und dann denk absichtlich an etwas anderes. Und dann fang dich dabei und bring dich zurück zum Objekt. Einfach um dich daran zu gewöhnen, wie sich Sheshin anfühlt. Und später kannst du dann entdecken, wie es wirklich funktioniert. Es ist eine gute Idee, sozusagen zu trainieren, das Sheshin zu entdecken, zu merken, wie der Geist sich anfühlt, wenn er vom Objekt weggeht und dann einen Alarm schlägt. Und das sollte man trainieren, so dass man gut darin wird, das zu merken. Wenn das nur so eine unbewusste Reaktion ist, die irgendwann einmal dann eben abgeht, dann ist sie nicht sehr kraftvoll. Versuch daher mit diesem Sheshin, mit diesem Alarmgeber einen Kontakt aufzubauen, in Kontakt zu kommen damit. Und wenn man das aufbaut, diese Fähigkeit, dann kann man sie später mit mehr Geschick verwenden. Zusatzfrage, es ist etwas verwirrend, weil man sagt, vom Meditationsniveau Nummer 4 weg verliert man das Objekt nicht mehr, aber trotzdem gibt es noch Sheshin, sozusagen die Alarmglocke, die ja abgeht. Und Geshe-la beantwortet die Frage folgend, er sagt, es stimmt, dass man ab dem Niveau Nummer 4 das Objekt nicht mehr verliert, aber was hat man bei Niveau 4 nach wie vor nicht? Man hat zwar das Objekt im Fixier, aber man hat keine Klarheit, kein Gnar. Und was ist Gnar oder Klarheit in diesem Zusammenhang? Ist es die Deutlichkeit des Meditationsobjektes, also die Farben, die Formen des Meditationsobjektes? Nein, sondern es handelt sich beim Gnar um die Klarheit des Geistes, der meditiert. Das heißt, auch bei einem unklaren Objekt kann man sehr hohes Gnar haben. Und wenn man hohes Gnar hat, N-G-A-R, Gnar, dann hat man keine Trägheit und keine Rastlosigkeit. Und das ist es, worauf Sheshin anspringt. Das heißt, man kann das Objekt sehr wohl im Fokus haben und der Mind geht vom Objekt nicht mehr weg, aber die Intensität ist nicht da. Die Klarheit, die entweder zu Rastlosigkeit oder Trägheit verkommt und die man ohne Sheshin nicht entdecken würde. So, jetzt nochmal zusammenfassend, Geshel sagt, ich denke, man kann sagen, dass Sheshin nicht nur dazu für verwendet wird, das Objekt, sich daran zu erinnern, das Objekt nicht zu verlieren, sondern eben auch, ob es Trägheit oder Rastlosigkeit gibt. Und besonders die subtilen Formen der beiden. Das ist subtile Rastlosigkeit, subtile Trägheit. Okay, noch andere Fragen? Die Frage kam jetzt nochmal, Zusatzfrage zum Thema subtile Trägheit und subtile Rastlosigkeit. Und Geshe Merkel bestätigt hier, dass er sagt, technisch betrachtet behältst du also ab dem Meditationsniveau Nummer 4 das Objekt, deinen Geist am Objekt. Aber es gibt dann nach wie vor subtile Rastlosigkeit und subtile Trägheit. Und diese subtile Formen von Rastlosigkeit und Trägheit sind so gestaltet, dass man zu keinem Zeitpunkt sagen kann, dass man das Objekt vollkommen verloren hat, obwohl technisch das nicht stimmt, weil wenn du auch nur ein bisschen träg oder rastlos bist, hast du technisch für diesen Millimoment das Objekt verloren, aber man kann das nicht sagen, weil du das so rasch geht, dass du eigentlich immer am Objekt bist. Weil der Geist unmittelbar zurückkommt. Und er sagt, das technische Faktum, dass man ein paar Mikrosekunden vom Objekt weg ist, gibt dir das folgende Gefühl. Es gibt dir das Gefühl, dass der Geist an das Mittagessen denken möchte. Oder dass er versucht, ans Mittagessen zu denken. Aber du hast nicht den Eindruck, dass du über das Mittagessen nachgedacht hast, noch. Aber du musst daran gedacht haben. Weil sonst würdest du nicht das Gefühl haben, dass du in diese Richtung gezogen werden würdest. Du würdest nicht wissen, wohin du hingezogen worden wärst, wenn du nicht tatsächlich auch schon daran gedacht hättest. Und daher muss es so sein, wie du, der Fragesteller also, das beschrieben hast. Du bist technisch auch ganz kurz vom Meditationsobjekt weg, auch in den subtilen Formen, Mikrosekunden, weg vom Objekt, wenn du an das Mittagessen denkst. Und als Erfahrung fühlt sich das so an, als ob du in die Richtung des Mittagessens gezogen wirst. Als ob dir jemand auf die Schulter klopft und sagt, denk ans Mittagessen. Und das wird dann subtile Rastlosigkeit, die sich so anfühlt, als ob Wasser unter einem Eis fließen würde. Du hast das Gefühl, dass sich etwas an dir zieht. Du hast ein Problem in deinem Geist. Und ich zum Beispiel, ich sehe mir keine E-Mails an, bevor ich meditiere. Vor allem nicht die aussehen, als ob es Probleme geben könnten. Weil wenn du dann zu meditieren beginnst, dann versuchen die an dir zu ziehen. Und die halten die von deiner Meditation ab. Und du fühlst dich so, als ob du an sie denken möchtest. Aber genauso wie der Fragesteller gesagt hat, du musst technisch ein paar Mikrosekunden daran denken, sonst würdest du ja nicht wissen, wohin du dich gezogen fühlst. Sogar bevor du aktiv an dieses Thema denkst. Und daher würde man wahrscheinlich das so beschreiben: Ich habe das Gefühl, dass dieses Problem an meinem Geist zieht oder nagt. Ich finde, das ist eine gute Unterscheidung dieser beiden Themen. Du musst für ein paar Mikrosekunden vom Objekt weg sein. Jetzt kommt eine weitere Frage von einem Zuhörer, der sagt, ich habe von einer Beschreibung gelesen, die sagt, dass es drei Arten des Bodhisattvas-Dasein gibt. Und Geshe-la stimmt ihm zu und sagt, ja, früher habe ich das gewusst, diese drei sind der Schafhirte, der König und der Schiffmann, der mit einer Fähre fährt. Und Geshe-la sagt, und im Übrigen, das ist eine theoretische Unterscheidung, die ein bestimmtes Attitude, also eine bestimmte Einstellung beschreibt, die in der Praxis aber nicht passiert, sozusagen. Okay? Der königgleiche Bodhisattva sagt also in der Theorie, ich werde sehe zu, dass ich erleuchtet werde, so dass ich alle anderen dann mit mir in die Erleuchtung mitnehmen kann. Und daher werde ich alles tun, um zuerst erleuchtet zu werden, und dann wird jeder meinen Weg sehen und mir folgen. Im nächsten Leben ist die Frage, dann sagt er, nein, ja, auf jetzt schon. Und der Schafhirte Bodhisattva sagt, ich sehe zu, dass alle anderen zuerst erleuchtet werden und dann gehe ich auch. Okay? Ich stelle sicher, dass jeder andere zuerst erleuchtet wird und dann werde ich auch erleuchtet. Und der Fährmann, der sagt, okay, ihr müsst mit mir ins Boot gehen. Und daher kommen alle gleichzeitig ans Ziel. Und das bedeutet also, wir gehen gleichzeitig in Nirvana ein, zum selben Zeitpunkt beim Fährmann. In der Praxis ist aber diese Unterscheidung darauf auf einem Missverständnis aufgebaut, was es bedeutet, erleuchtet zu werden. Der König hat, sagt der Geshe Michael, immer recht und vielleicht auch der Fährmann, aber im Prinzip ist es darauf auf einem Missverständnis aufgebaut, dass wenn du Nirvana erreichst, dass du dann verschwindest. Und du musst daher nicht auf andere Leute warten, damit die fertig sind, damit du das dann machen kannst. Und Lord Buddha hat im Übrigen gesagt, dass wenn du Nirvana erreichst, dann bist du wie ein Kerzenlicht, das ausgeht. Also Lord Buddha hat gesagt, wenn du Nirvana erreichst, dann bist du so wie ein Kerzenlicht, das ausgelöscht wird. Und er hat eine ganze Schule von Denkern gedacht, dass wenn du Nirvana erreichst, dass du dann verschwindest. Was Lord Buddha damit aber gemeint hat, ist, dass wenn du in der Lage bist, dein Nirvana zu erreichen, dann geht die Flamme deiner Projektionen aus. Er hat das Gegenteil gemeint, du solltest Nirvana erreichen und dann anderen helfen. Aber es ist nicht so, dass du verschwindest, wenn du Nirvana erreichst. Das ist ein Fehler. Die einzige Art und Weise, wie man Menschen wirklich helfen kann, ist, zuerst selbst erleuchtet zu werden und dann den anderen zu zeigen, wie man es tun kann. Aber wenn die Frage jemals aufkäme, okay, Geshe Michael, es gibt drei Leute in diesem Raum, die Erleuchtung erreichen wollen, willst du ihnen helfen? In der Beziehung, dass du deine eigenen Begierden zurückstellst für andere, solltest du das tun. Sollten die anderen zuerst kommen. Aber in Wirklichkeit wird das nie passieren, weil die Art und Weise, wie du wirklich anderen helfen kannst, ist, indem du selbst als erstes erleuchtet wirst. Okay? aber du solltest bereit sein, dich zu opfern, wenn es passieren würde, aber es wird nie passieren. Die Frage wird nie so auftauchen. Die Frage kommt jetzt wieder vom Zuhörer. Aber du sprichst über Erleuchtung so, als ob das so wie ein Lichtschalter wäre, aber es ist doch ein langer Prozess, wo wir uns gegenseitig helfen können. Geshe Michael antwortet, ja, das ist richtig, ist eine gute Frage. Ist eine wichtige Frage. Und es wäre interessant, dieses Thema aus dem Tantra-Gesichtspunkt zu betrachten. Wo es eigentlich mehr so ist, dass du der Cowboy bist und die ganze Herde jagt dich. Okay. Jetzt geht's wieder zurück zum Text. Dieser Körper ist wertvoller als eine Million von Aladdins Wunderlampen oder von diesen Wunschjuwelen. Er sagt, wenn du so einen Körper und so einen Geist bekämst und ihn verschwenden würdest, steht im Text, und dann sagt Geshe Michael, verschwenden woran? Fernsehen. Dagegen wehre ich mich. Glaub nicht an Samsara, etwas so Einfaches, so Leichtes ist. Ich habe einmal eine unglaublich tantrische Erfahrung gehabt, als ich Elisabeth DeVos mit zwei kleinen Kindern gesehen habe im Fernsehen. Und sogar die böse Hexe war dann plötzlich ein Buddha. Und ich hatte diese tantrische Erfahrung mit einem Zimmer beim Fernsehen mit zwei Kindern. Glaub nicht, dass es so einfach und so leicht ist zu sagen, dass Fernsehen immer Samsara ist. Und Gebete sind immer religiös. Unglücklicherweise ist es nicht so einfach. Es wäre also, zurück im Text, schlimmer, Stunden von diesem wertvollen Körper und diesem wertvollen Geist zu verschwenden, als tausende dieser Wunschjuwelen, die jeden Wunsch erfüllen können. Es gäbe keinen größeren Verlust. Im Zusammenhang, also größeren Verlust im Zusammenhang mit keinen Gewinn. Und nichts, was dümmer wäre. Und es könnte keine größeres falsche Auffassung von dir selbst, über dich selbst geben, als deine Zeit zu verschwenden. Aber was bedeutet es jetzt dann, Zeit zu verschwenden? Geshe Michael ist immer am Computer und schreibt E-Mails. Und jemand anderer genießt die Zeit am Paradiescafé und spricht mit jemand anderen über etwas von großer Bedeutung. Man kann von außen nicht sagen, wer das Leben verschwendet. Das weiß man nicht. Das Einzige, was du weißt, ist, ob du Zeit verschwendest. Und das wäre etwas in die Richtung wie, ich glaube, nicht glücklich zu sein. Nicht glücklich zu sein ist eine Verschwendung von Zeit. Weiter im Text. Wenn du einmal einen Körper und einen Geist wie diesen hier gefunden hast und du sie nicht für Gutheit verwendest, es könnte keine größere... Deception, also falsch, Fehlauffassung von dir selbst sein, und es könnte keine größere Ignorance, es könnte keine größere Unkenntnis in Bezug auf dich selbst existieren. Es gibt keine größere Unkenntnis oder Ignoranz, als dieses Leben zu verschwenden. Das bedeutet nicht, dass man frenetisch an etwas arbeitet, nicht seine Zeit verschwendet oder sein Leben verschwendet. Man kann frenetisch etwas tun und trotzdem die Zeit verschwenden. Man kann frenetisch lernen und studieren und trotzdem nicht am Punkt sein. Das ist eine sehr subtile Sache. Kannst du in einem normalen, Land, in den normalen Umständen, in einer normalen Stadt, irgendwo in den USA zum Beispiel, in einem normalen Leben, die Qualität deiner Interaktionen verändern, so dass sie erleuchtet werden? Anstelle mehr Interaktionen mit Lamas zu haben oder etwas in diese Richtung. Verstehst du, was ich meine? Kannst du im Paradiescafé mit jemandem sitzen und die Qualität der Kommunikation und Interaktion so verändern, so dass das gleichbedeutend wird wie eine tantrische Sadhana? Das ist die Herausforderung. Und das ist viel, viel schwieriger, als den ganzen Tag Sadhanas zu lesen. Das bedeutet, kann ich im Paradise Café sitzen und wirklich aufpassen, was die andere Person sagt und eine erleuchtete Interaktion mit ihnen haben. Und das ist nicht Samsara dann, okay? Ich möchte einfach, dass ihr sehr, sehr vorsichtig seid und aufmerksam. Viele Leute lernen das Lamrim und studieren das und machen dann, beurteilen dann, was Samsara ist und was nicht. Und dann wird Samsara ist alles, das was Spaß macht oder ablenkt, und spirituell ist alles, was schwierig ist und herausfordernd. Samsara ist ein Geisteszustand. Und du kannst alle möglichen alltäglichen Dinge tun und im Mandala sein. Paradies, im Mandala oder im Paradies. Warte nicht darauf, etwas Bedeutungsvolles mit deinem Leben zu machen. Warte nicht ab, sondern mach sie jetzt gleich. Das ist auch etwas Wichtiges. Mach es jetzt, in diesem Moment, jetzt gleich. Und jetzt geht er in die Richtung einer Todesmeditation. Er behandelt in der ersten halben Stunde das ganze Thema des Lamrims. Er hat zuerst begonnen damit zu, ich weiß nicht, ob das euch aufgefallen ist, aber er hat zuerst begonnen damit zu sagen, warum seid ihr hierher gekommen? Was willst du von diesem Teaching herausbekommen? Und um dann sicherzustellen, dass sie für den richtigen Grund kommen, drängt er sie in einer halben Stunde durch das ganze Buch. Er führt sie durch jedes Lamrim, so dass sie verstehen, warum sie zu dieser Lehre gekommen sind, warum sie zum Vortrag kommen sollten. Und das bezieht sich auf alles in deinem Leben, was du tust. Versuch das zu begreifen. Du solltest eine Durchsicht deines ganzen Lamrims machen, bevor du ins Kino gehst. Du solltest dich fragen, warum ich gehe ins Kino, was will ich dort? Und dann solltest du so sagen, ich möchte mich entspannen, okay. Wenn du dich entspannst, was passiert mit deinem Körper unweigerlich, wenn du dich entspannst? Nun, er wird sterben. Was passiert mit dir, wenn du gestorben bist? Das weiß ich nicht. Es ist ein großer unbekannter Bereich. Ich weiß nicht, was passieren wird. Okay, aber was sagt Buddhismus, was passieren wird? Manche Samen gehen auf und ich werde in irgendeine andere Welt geschleudert. Welche Samen gehen auf? Das ist Zufall. Das kann ich nicht kontrollieren. Ich könnte 10.000 gute Samen haben und einen schlechten und der kann aufgehen. Rinpoche hat im Fernsehen Folgendes geschaut. Er hat die Lotterie geliebt. Die Lotterie. Während der Neuigkeiten in New York ist immer diese Frau gekommen mit einem großen Ball, aus dem dann die vielen kleinen Bälle herausfallen, in jeden Abend unterschiedliche Farben. Und wenn das passiert, dann ist der Rinpoche immer ganz interessiert dort gesessen. Und ich habe gefragt, Rinpoche, warum magst du die Lotterie so gern? Es ist genauso wie Sterben. Und es ist, warum? Was meinst du, das ist wie sterben? Das ist genau das, was passiert, wenn du stirbst. Du bist vollkommen verwirrt. Alle Samen von jedem Karma, das du irgendwann angesammelt hast, die wirbeln hier durch die Luft und dann, bumm, eine von ihnen kommt heraus und in dieses Leben wirst du geschleudert. Und das ist rein zufällig. Und das ist wie dieser, sind wie diese kleinen Bälle, die da herumfallen. Genau so ist das. Das nennt man Sundepa. Im Rad des Lebens nennt man Sundepa. Das Karma wird im Moment des Sterbens produziert und du weißt nicht, welches Karma aufpoppt. Und dann solltest du dir die Frage stellen, okay, wie kann ich meine Chancen verbessern? Wie kann ich meine Wahrscheinlichkeiten verbessern? Ich sollte versuchen, anderen zu helfen, anderen zu dienen. Ich sollte versuchen, dieser Welt zu helfen. Okay, jetzt geh ins Kino. Weil jetzt gehst du für den richtigen Grund ins Kino. Okay, mit dem richtigen Motiv. Und wenn du ein Tantriker bist, dann siehst du den Film mit tantrischen Augen an. Und du sagst dir, wo ist die Botschaft in diesem Film? Du willst ins Kino gehen. Nein, du musst deine Sadhana machen. Vielleicht überlegst du dir, ob du die Sadhana machst oder einen Film, aber dann gehst du, wenn du ein wirklicher Tantriker bist, ins Kino und sagst dir, in der Minute 33 des Films passe ich ganz genau auf, was sie sagen und ich nehme es als eine Botschaft. Und mach das so. Und das ist eine tantrische Praxis. Und das ist eine wunderschöne Praxis. Wie heißt der Film? Film. Und dann... Ich habe den Namen des Films auf Englisch nicht verstanden. Und dann gehst du diesen Film, aber vorher machst du die Sadhana und überlegst dir, das Lamrim, also du überlegst dir das Motiv ins Kino zu gehen. Und dann schaust du dir das an und als Tantriker sagst dir, wo ist die Botschaft? In Minute 33 bekomme ich die Botschaft, was ich tun soll. Und dann machst du das so, okay? Und das ist es, Zuflucht zu nehmen. So nimmt man Zuflucht. Aber wir sprechen über das noch mehr. Das ist es also, seid ihr bereit für diese Botschaft, sagt Geschmeichel? Das ist es, was es bedeutet, Zuflucht zu nehmen. Okay, jetzt machen wir weiter. Wir müssen also sterben und er beginnt mit einer Todesmeditation, parallel zum Lamrim. Wir müssen sterben und wir wissen nicht wann. Ich lese diese Texte und diese Zeilen in Abständen von 20 Jahren durch. Ich habe diese Zeilen hier seit 2 Jahrzehnten nicht gelesen. Aber dann trifft mich das genauso, wie es mich getroffen hat, als ich das erste Mal gelesen habe. Und das hier ist eine der bewegendsten Zeilen in der gesamten buddhistischen Literatur. Es sagt, du hast jetzt im Moment gerade die Chance, diese Lehren zu hören, richtig? Ja. Ist dir bewusst, dass in 100 Jahren von jetzt kein einziger von uns mehr hier sein wird? Die Leute, die jetzt in diesem Raum sitzen oder hier zuhören, in diesem Moment, einer wird als erster sterben. Einer von uns wird als erster sterben, wir wissen nicht wer. Jemand wird als erster sterben und dann wird der zweite sterben und dann wird der dritte sterben. Und irgendwann einmal wird einer übrig sein und der wird sagen, ich bin der Letzte. Und dann wird der sterben, oder die. Und jeder, der in diesem Raum sitzt, jetzt in diesem Moment, der diese Todesmeditationsvortrag hört, wird sterben. Es ist schon wahr geworden. Niemand von den Leuten, die dieses Originalvortrag von Bhavankar Rinpoche gehört haben, lebt noch. Er sagt zu seinem Publikum, er sagt zu seinem Publikum das, was ich jetzt gerade zu euch gesagt habe. Und das ist wahr geworden. Und das ist sehr, für mich ist das sehr bewegend. In einem Publikum wie diesem hier sollte man das zugeben und anerkennen, dass einer von uns als erster sterben wird und dann wird der nächste gehen und dann der nächste. Und dann wird es einen Tag geben, wann niemand mehr sich an diesen Vortrag erinnern kann. Der Tag wird kommen. Es wird keinen Tag mehr, es wird einen Zeitpunkt geben, wo sich niemand mehr erinnert, dass es uns gegeben hat. Okay. Sogar Lord Buddha, der einen besonderen Körper erreicht hat, hat damals vorgegeben zu sterben. Gautama ist jetzt nicht mehr hier. Er auch nicht mehr. Und er sagt, okay, Buddhismus hat es in Tibet seit 15 Jahrhunderten gegeben. Und sie sprechen jetzt, werden jetzt über einen großen Meister sprechen, der im 10. Jahrhundert gelebt hat. Und dieser Mensch hat möglicherweise Hunderttausende von Menschen beeinflusst. Und ich versuche jetzt, sagte Schmeichel, ein einziges Zitat oder eine Referenz von ihm zu finden, und ich finde sie nicht. In den 10, 20.000 Schriften, die wir im Tange haben, kann ich keinen einzigen Hinweis darauf finden, warum er so berühmt war. Warum Millionen von Leuten ihm gefolgt sind, es gibt keinen Hinweis mehr dafür. Und das sagt er jetzt in diesen Zeilen. Es wird ein Tag kommen, wo jemand in einem Buch liest, Dalai Lama, und er wird sagen, was ist ein Dalai Lama? Was war der Dalai Lama? Und die Antwort wird sein, ich weiß es nicht. Wir werden die Schriften im Buch finden und wir werden nicht wissen, was sie bedeuten. Und noch viel weniger werden sie sich an Leute wie du und dich und mich erinnern können. Ich mag dieses Beispiel. Wenn ich dann denke, dass jemand wird dein letztes Foto irgendwo in einem Dachboden finden, in einer Kiste, und wird das Foto anschauen und sagen, wer war das? Und das wird es nicht wissen und dann schmeißt das weg, weil er nicht mehr weiß, wer du bist. Das wird so für Barack Obama sein, für jeden anderen auch. Du kannst nicht auf eine einzige Person zeigen und sagen, das ist diejenige oder derjenige, der nicht gestorben ist. Es ist nicht nur so, dass wir nicht mehr jemanden sehen oder treffen können, der nicht gestorben ist. Es gibt heute auf diesem Planeten noch niemanden mehr, der auch nur daran glaubt, dass es möglich ist, nicht zu sterben. Und es gibt in unseren gesamten Forschungseinrichtungen, in der militärischen Forschung, in der privaten Forschung, in den politischen Diskussionen oder in irgendwelchen anderen menschlichen Vereinigungen, nirgendwo den Ansatz oder den Versuch herauszufinden, oder zu erforschen, wie man nicht sterben kann, weil niemand auch nur daran glaubt, dass es möglich wäre, nicht sterben zu müssen. Und der Wangka Rinpoche sagt dann, warum glaubst du also, dass du ausgerechnet anders sein solltest als die anderen? Glaubst du, dass es eine Ausnahme für dich geben wird? Wirst du eine Ausnahme sein? Ja. Ja, aber das ist ein Sutra-Text. Es ist nicht nur so, dass du sterben musst, du weißt auch nicht einmal, wann du sterben musst. Es ist unvorhersehbar. Und dann sagt er, du kannst nicht sagen, ob du in einem Monat von jetzt in deinem schönen Ausgehanzug hier sein wirst oder im Gewand des Fells eines Tieres, als Tier wiedergeboren also. Und das war ein ziemlicher Fauxpas, weil er den Ausgehanzug so formuliert hat, dass er sich auf die Roben eines Hohen Lamas bezogen hat. Und da waren viele Hohen Lama im Publikum. Wir wissen auch nicht, ob du das nächste Jahr zu dieser Zeit Hörner tragen wirst oder nicht. Okay? Er formuliert das sehr schön. Die Yaks haben diese tibetischen Rinder haben die Haare, die ziemlich lange herunterhängen. Und er formuliert das so, dass er sagt: Du weißt nicht, ob du Hörner oben haben wirst oder Haare unten. So, okay. Okay, das ist lustig. Und wir wissen auch nicht, sagt er, ob wir in dem nächsten Jahr Geisterwesen sind, die desperat nach Überresten von Nahrung suchen in diesem Raum. Wir wissen das nicht, wir können das auch sein. Und das ist eine Art von Welt, die wir üblicherweise nicht glauben, von der wir üblicherweise nicht glauben, dass sie existiert. Aber sie sagen, du kannst sterben und du kannst ein Geisteswesen werden, besonders wenn du ganz intensiv an irgendwelchen bestimmten Essen oder einem Platz gehangen bist. So Leute, die ganz viel Zeit damit verbringen, ein Haus zu bauen und sich darum zu kümmern, die könnten als Geist wiedergeboren werden, der an diesem Haus hängt. Oder jemand, der eine ganz überwältigende Begierde für Cheerios hat. Cheerios zur Erklärung sind die Hafer-Müsli-Flocken, die Geshe Michael besonders gern hat. Und die ganze Zeit über diese Cheerios spricht, der könnte auch als Geist wiedergeboren werden und zurückkommen. Und den Boden nach Essenskrümeln absucht. Und daher ist es besser, wenn man das Essen ein bisschen diversifiziert. Also nicht nur etwas isst. Und es ist auch nicht sicher, dass du in einem Jahr von jetzt nicht in einem Höllendasein bist, wo du in einem riesigen Fass von geflossenem Stahl kochst. Das weißt du nicht. Es gibt diesen amerikanischen Wissenschaftler oder Schriftsteller, Jules, der gesagt hat, eine der größten Errungenschaften des Teufels ist es im letzten Jahrhundert, dass die Leute nicht mehr daran glauben, dass es Teufel gibt und dass es die Hölle gibt. Es ist ihm also gelungen, dass die Leute nicht einmal mehr an ihn glauben. Was ein großartiger Fortschritt für es ist, weil wenn die nicht glauben, dass es eine Hölle gibt, dann machen sie, was sie wollen. Wie auch immer, es gibt Höllenwelten, es ist eine geistige Projektion, richtig, es ist keine richtiger Platz, so wie alles andere auch, es ist eine mentale Projektion. Wie auch immer, also in einer Hölle geboren zu sein, werden bedeutet nicht, dass du stirbst und dann irgendwo anders dich hinbegibst, sondern du wirst wiedergeboren und ein schlechtes Karma in deinem Geist reift. Und das ist alles. Und das überwältigt deinen Geist und dann bist du gezwungen, denselben Platz, in dem du gestorben bist, als Hölle zu erleben. Es ist eine Projektion, die durch den Prozess des Sterbens und des Todes geformt wird. Und es gibt sowas, so ist das. Für die von euch, die heute in der Früh bei der Meditation dabei waren, ich bleibe jetzt hier im Text stehen, wir haben in der Früh über unsere Karriere meditiert, richtig? Was immer es ist, was du tust, um dein Geld zu verdienen oder für dein Leben, es handelt um deine Karriere. Denk an deine Karriere und denk daran, an den letzten Tag, an dem du diesen Job oder diese Arbeit ausüben wirst. Wie wird der letzte Tag ausschauen, in dem du Yoga machst? Oder der letzte Tag, an dem du aufstehst und vortragst, lehrst? Oder der letzte Tag, an dem du Auto fahren wirst? Ich habe einen Freund und die haben letzte Woche ihren Führerschein weggenommen. Sie kann nicht mehr Auto fahren. Und es war ein großer Schlag für sie. Es war ein außerordentlicher Schlag für sie. ihre Unabhängigkeit zu verlieren. Und der Tag wird für euch kommen, der kommt. Und nimm deinen Geist und sieh ihn an, was du während der Jahre der Karriere machen wirst, und das Ende der Karriere, zum letzten Tag, in dem du ins Auto einsteigen wirst, um zur Arbeit zu kommen, um zu tun, was immer es ist, was du tust, weil der Tag wird kommen. Und dann wird es eine kurze Zeitspanne geben, die man Pensionierung nennt, wo du im Prinzip verkrüppelst und auseinanderfällst, und dann kommt das Krankenhaus, wo du stirbst. Und dann versuch deinen Geist dorthin zu bringen, dass du verstehst, was kommt danach. Und ich weiß nicht, wie es bei dir ist, aber für mich ist es so, ich bekomme ein körperliches Gefühl, das zu vermeiden wollen. Es fühlt sich an wie ein riesengroßes, ungewisses Ding. Ich kann mein Leben bis zur Pensionierung und bis zu dem Punkt des Sterbens mir vorstellen und verfolgen. Und danach, aber danach wird alles unsicher. Es ist, und danach, nach dem Tod gibt es irgendwie nur eine große Unsicherheit. Warum machen wir diese Übungen? Und wenn ihr mir das beantworten könnt, dann gibt es Abendessen. Warum gehen wir zu Beginn des Lamrims durch einen Mini-Lamrim? Ja, richtig, um festzustellen, warum wir hierher gekommen sind. Das ist alles. Warum seid ihr heute gekommen? Was wollt ihr heute, diese Woche? Warum seid ihr hergekommen? Was erwartet ihr euch? Was hattet ihr im Geist, als ihr ins Flugzeug eingestiegen gekommen sind? Oder als ihr das Ticket gekauft habt und euch registriert habt für den Vortrag? Was war es, dass du gehofft hast zu bekommen? Er will, dass du dir lernst, durch diesen Prozess durchzugehen, warum tue ich etwas, jedes Mal, wenn du das tust, hoffentlich wird das dann in Zukunft schneller. Okay? Gut, jetzt gibt's das Abendessen. Okay, rasch noch das Abschlussgebet. Sie sind hungrig.